der Movie Break Trash Cast. Der einzige Podcast mit räudigem Stallgeruch. Nur echt mit Carlo, Kühne und Jacko.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Trash Cast. Mein Name ist Kühne und bei mir wie immer mit dabei der liebe Jacko. Hallo Jacko.
It's me, Jacko.
Und der liebe Carlo. Hi Carlo.
Hi, hi.
Ich bin ein bisschen in der Bredouille. Und zwar, wir versuchen ja seit vielen Aufnahmen immer so thematisch ein Oberthema zu finden. Und als wir die Filmauswahl für dieses Mal getroffen haben, hatte ich erst gedacht, ach ja klar, Comicbuchverfilmung. Und dann ist mir eingefallen, Moment, das eine ist eine Spieleverfilmung. Aber der gute Jacko hat herausgefunden, dass in beiden Filmen ein Schauspieler mitspielt. Und dementsprechend haben wir heute, und ich werde den Namen sowas von falsch aussprechen, thematisch offiziell ein John Leguizamo Special, wenn man es so möchte. Okay, wie falsch habe ich es ausgesprochen?
Ich glaube, er heißt Leguizamo. Also von daher war es nicht so schlecht. Und ganz ehrlich, ich glaube, es gab noch nie ein John Leguizamo Special. Und nicht mal in der Familie von John Leguizamo gab es ein John Leguizamo Special. Von daher, herzlichen Glückwunsch.
Das sind deine 15 Minuten Ruhm. Da ist es. Da ist es nämlich, denn wir sprechen heute über Super Mario Brothers, aber nicht den animierten, sondern die Realverfilmung von 1993 und über Spawn von 1997. Und ich sag euch so viel, ich danke euch, dass ihr einen dieser Filme ausgesucht habt, dass ich diese filmische Lücke schließen konnte, weil ich hatte einen riesen Spaß dabei.
Sehr schön.
Ich würde vorschlagen, wie immer machen wir chronologisch weiter und deswegen starten wir auch einfach mit Super Mario Bros. Von 1993 und bevor wir in den Film reingehen, würde ich euch daran mal bitten, die Inhaltsangabe vorzulesen.
Ja, das ist dann wohl mein Part. Also, die attraktive Dinosaurierforscherin Daisy hat Probleme. Ja, das stimmt wohl. Ihre Ausgrabungsstätte für Reptilienfunde ist seit Tagen überflutet. Ein Fall für die besten Klempner von Brooklyn, die Mario Brothers. Doch als die Brüder Luigi und Mario den Schaden beheben wollen, erleben sie ihr blaues Wunder. Zwei völlig abgedrehte Typen packen Daisy und ziehen sie mit ihnen in die Tiefe des Tunnels. Luigi und Mario nehmen sofort die Verfolgung auf und landen so in Dino-Hatten. Wurde das einmal im Film so genannt? Ich weiß es gar nicht. Oh, egal. Einer aggressiven, lebensfeindlichen Metropole, deren Bewohner sich in beängstigendem Maße als Fleischfresser entpuppen. Regiert wird die Unterwelt von dem dämonischen Echsenkönig Koopa, der Daisy wegen eines in ihrem Besitz befindlichen magischen Steins kidnappen ließ. Die beiden Brüder stürmen heldenhaft die Feste von Koopa und befreien Daisy. Doch dazu müssen sie vorher gegen Koopas höhnlose Polizeitruppe, die Goombas, verschiedene monströse Mutanten und verrückte Menschenfresser kämpfen.
Man könnte jetzt meinen, wenn man diese Inhaltsangabe hört, dass es irgendwie was mit dem Spiel zu tun hat. Ich habe lange danach gesucht und bis auf die Namen irgendwie relativ wenig gefunden, was damit zusammenhängt.
Das sind die Namen. Es sind die Namen und das war's. Das ist tatsächlich so. Man muss ja auch mal den Entstehungszeitraum gucken. Also das war ja wirklich nach den ersten Mario-Spielen. So für NES, Game Boy und gerade noch so Super Nintendo. Und von daher, also da gibt es praktisch null Parallelen. Das ist ja auch das sehr Merkwürdige an diesem Film.
Das ist nicht das Einzige. Gedreht 1993 von dem Regie-Duo Annabel Jankel und Rocky Morton, welche zu dem Zeitpunkt auch verheiratet waren. Und da wird gleich auch drüber zu sprechen sein. Aber erstmal, Carlo, wann hast du Super Mario Bros. Das erste Mal gesehen und wie wirkte er damals auf dich?
Also 1993 war natürlich ein Mega-Hype, ne? Da war ja Mario, Game Boy, NES, Super Nintendo voll im Trend und natürlich musstest du da damals als Kind auch ins Kino. Ich habe ihn dann tatsächlich im Kino gesehen und fand ihn nicht so wie die Videospiele. ich war natürlich in einem Alter, wo man ja noch über einiges drüber hinweg gucken konnte. Und ich habe ihn einfach geguckt und so hingenommen, wie er ist. Und fand ihn, glaube ich, ganz okay, soweit ich ihn in Erinnerung habe. Mittlerweile habe ich ihn ja jetzt schon mehrmals gesehen und dazu später mehr. Auf jeden Fall hat sich eine gewisse Liebe zu dem Film im Lauf der Jahre entwickelt. Bei mir.
Okay. Jacob, wann hast du ihn das erste Mal gesehen?
Ja, obwohl ich damals ziemlich die Zielgruppe gewesen sein muss, habe ich ihn nicht im Kino gesehen. Ja, ich habe ihn tatsächlich, glaube ich, erst vor 3 oder 4 Jahren das erste Mal gesehen, zusammen mit meinem Sohn, der halt ein riesen Super Mario-Fan ist. Ich wusste allerdings damals schon, dass, also man hat ja viele bei diesem Film gehört, der ist ja legendär, dass das jetzt kein guter Film sein wird und dass es auch nicht viel mit den Videospielen zu tun hat. Aber ich dachte mir, hey, es gibt einen Super Mario-Film, das wird ihn bestimmt interessieren, den gucken wir. Das war halt noch vor den Illumination Marios, die natürlich deutlich mehr mit den Spielen zu tun haben. Und ja, was soll ich sagen? Ich war dezent irritiert, was da passiert. Mein Sohn fand den auch ziemlich scheiße. Das kann ich auch völlig nachvollziehen. Und ich greife vorweg, der ist ziemlich scheiße. Aber man muss sagen, das ist schon, also den muss man fast gesehen haben tatsächlich. Also das ist wirklich ganz schwer in Worte zu fassen. Und deswegen, ich will nicht zu weit vorweggreifen. Wir werden darauf gleich genauer eingehen. Es ist ein Erlebnis. Das kann man auf jeden Fall so festhalten.
Also ich kann jetzt das... Ist auch später beim zweiten Film so. Ich habe jetzt beide Filme für diese Podcast-Aufnahme das erste Mal gesehen. Und ich habe mir für Mario Brothers, das habe ich mir sogar ausgeliehen, den ganzen Spaß für 4 oder für 5 €.
Ich habe den gekauft online für 4 €. So.
Ja. Wenn ich den für 4 € hätte kaufen können, ich sage euch nämlich so viel, ich werde diesen Film definitiv nochmal sehen. Der ist ja so dermaßen scheiße, dass es einfach nur richtig, richtig viel Spaß macht, sich das alles anzugucken. Also das ist ja wirklich wie so ein Unfall, wobei jetzt keine Menschen verunglückt sind, aber man möchte einfach immer wieder hingucken. Das ist einfach wunderschön gewesen. Ich hatte wirklich eine helle Freude damit. Vielen, vielen Dank, dass ihr den Film ausgesucht habt. Das ist schön gewesen.
Bitte, bitte.
Ja, aber wo du gerade sagst, es sind keine Menschen zu Schaden gekommen. Also es war, glaube ich, haarscharf daran vorbei, wenn man so den Gerüchten glauben will, was da so am Set passiert ist. Weil Bob Hoskins hat wohl mal behauptet, dass er bei dem Film die ganze Zeit total besoffen war, um das ertragen zu müssen. Ich weiß nicht, was sein Arzt dazu sagt, aber bleibe schämen davon getragen hat.
Naja, John Leguizamo aber auch. Also die haben irgendwann gesagt, als sie festgestellt haben, was für einen Mumpitz sie da mitspielen, haben sie einfach beide gesagt, weißt du, dann lass uns doch jetzt einfach immer am Set trinken.
Ja, nachvollziehbare Entscheidung.
Es ist wirklich, ich weiß auch gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, dieser Film ist ja voll mit Szenen, die mich wirklich daran zweifeln lassen, dass überhaupt sich irgendeiner darüber Gedanken gemacht hat. Dieses Zeug, was die Macher und alle Beteiligten geraucht haben, das möchte ich haben. Das möchte ich haben und würde dafür mit dem Kiffen anfangen. Also wirklich, es ist wunderschön. Also auf so eine Scheiße musst du erstmal kommen, was da alles passiert.
Ja. Also ich habe ja meine Theorie. Ich glaube tatsächlich, es war einfach so, man wollte einen Super Mario-Film machen, weil da liegt das Geld ja auf der Straße. Also bei dem Hype, der damals um dieses Spiel, diese Spielereihe stand und Videospielverfilmung waren ja damals was ganz, ganz Neues. Es dürfte mit fast die erste gewesen sein. Also vielleicht gab es vorher schon mal irgendwas, aber keine Ahnung. Und dann hat man sich wahrscheinlich gedacht, naja, ist ja relativ egal, wir brauchen irgendwas, um das zu adaptieren. Und dann hat man vielleicht festgestellt, naja gut, sowas wie Mario können wir schlecht, zumindest mit den Mitteln von 1993 als Realfilm umsetzen, weil was soll da passieren? Halt ein Typ, der durch irgendwelche 2D-Level von rechts, links nach rechts läuft und auf Pilze drauf springt, das können wir halt schlecht als Film machen. Und deswegen hat man, das ist meine Theorie, irgendein Drehbuch, also so ein Giftschrank geguckt, was haben wir, so ein Drehbücher, die wir nie verfilmt haben, und hat dann so lose Reste zusammengenommen, die alle zusammengetackert, die Figuren anders genannt und fertig war die Laube. Also anders kann ich mir das auch nicht erklären.
Das mag so sein.
Es wird wahrscheinlich so sein, aber ich verstehe es nicht so ganz. Also jetzt muss man sich die Zahlen mal angucken. Du hast vollkommen recht, alle haben ja wirklich gedacht, damit kann man Geld machen. Und man hat ja tatsächlich zwischen 42 und 48 Millionen in die Hand genommen und hat gesagt, wir drehen daraus einen Film. Und obwohl ja eigentlich die Leute scharenweise hätten ins Kino rennen müssen, hat der Film ja gerade mal irgendwie so um die 40 Millionen eingespielt. Das heißt, so ein Selbstläufer war es irgendwie nicht so ganz. Also war den Leuten das egal oder hat der Trailer die abgeschreckt? Weil, also, wenn man so daran denkt, war auch mit der ganzen, wenn man eben diesen Hype um Mario nimmt, ist es doch schon so, dass eigentlich im Vorfeld schon die Leute richtig heiß drauf gewesen sein müssen und ins Kino hätten rennen müssen. Da muss doch mehr als 40 Millionen zusammenkommen, oder Carlo?
Ja, ich glaube einfach, dass da tatsächlich schon einige Leute abgeschreckt waren von den ersten bewegten Bildern. Ich kann mich erinnern, es ist verdammt viel Werbung gemacht worden damals zu der Zeit. Und
okay. Das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm.
Ja, ja, da lief ja ein Werbespot nach dem anderen im Fernsehen und Werbung wurde da schon gemacht, aber ich glaube, dass eben es ja nicht so ausgesehen hat, wie sich die Leute Super Mario vorgestellt haben. Und vielleicht hat es da schon einige abgeschreckt, überhaupt ins Kino zu gehen. Also ich, wie schon gesagt, ich meine, klar, ich war noch ziemlich jung zu dem Zeitpunkt und ich wollte den Film einfach sehen. Ne? Und dann hast du den im Kino einfach angeguckt. Aber das größere Semester an Leuten, denke ich, die haben sich natürlich da schon mehr Gedanken gemacht. Und das hat sicherlich alles auch etwas merkwürdig gewirkt von den Bildern her, weil Dennis Hopper als Bowser, nee, Cooper, ne? Cooper ist er.
Heißt er hier.
Cooper, ja. Mhm. Bowser ist er ja nicht. Cooper ist er. Schaut ja nicht aus wie König Cooper in den Videospielen. Ne? Also,
das ist einfach ein Typ in der Uniform.
Ja, ja.
Was soll das?
Und seine Handlanger. Ich nenne es mal die Gumbas, ja, Dino-Mutanten. Das ist ja auch überhaupt kein wirklich visueller Bezug zu den Videospielen und die Pilze. Das sind ja auch alle sehr, sehr komisch.
Aber, das muss ich gleich sagen, ja. Die Idee mit den Pilzen, das ist das Beste am Film. Da habe ich gesagt, das ist so geil, weil das ist so weird und so bescheuert, wie man sich aus der Bredouille rausgemogelt hat, dass man hier keine laufenden Pilze animieren will. Das ist sensationell, das ist wirklich die beste Idee des Films.
Ja.
Die beste Idee war, wenn eben die Daisy ihrem Vater, also sie wird dann zu ihrem Vater gebracht, der ein Pilzschmodder ist, der dann da in irgendeiner Art und Weise da rumhängt und sie wirklich diesen Schmodder ankommt und sagt, Vater, ich habe dich vermisst, auch wenn ich dich nie kennengelernt habe. Und ich dachte wirklich, okay, wie viele Drehtage hat das gedauert, damit alle am Set nicht einfach schreiend zusammengebrochen sind?
Ja, ich glaube, über den Punkt waren die alle irgendwann sehr weit, sehr schon weit hinaus. Also ganz ehrlich, das meine ich. Also anstatt jetzt irgendwie laufende Pilze zu animieren, sind die Pilze hier, das ist Schimmelpilz. Und das ist so geil, diese Idee einfach zu sagen, ja, das ist auch ein Pilz. Kann man ja so machen, so ziehen wir uns da irgendwie raus, das ist großartig. Und den einzigen Pilz, den man ja darstellen müsste, ist ja Toad. Also den kennt man ja auch aus dem Mario-Universum. Das ist ja so der, sag mal, Oberpilz, der immer überall auftaucht. Und das ist ja einfach irgendein Typ, irgendein Straßenmusiker, den die einfach Toad nennen. So, das war's. Fertig. Das ist auch geil. Ja.
Generell, also eins muss ich mal vorweg sagen. Dieser Film, der bekommt viel Häme ab und vollkommen zurecht. Ich finde aber manche Ideen, also wie du es eben sagst, zu sagen, ey, ich kann keine laufenden Pilze da machen oder animieren oder so, ich mache es eben anders. Auch eben sich da rauszuködern und zu sagen, ja gut, dann werden eben Mario und Luigi irgendwie in so eine Paralleldimension gezogen. Okay. Und anstatt eine Echse dann irgendwie als Yoshi dann so ein Dinosaurier zu nehmen, der wirklich gut aussah. Da keimen immer so Ideen auf, wo ich denke, aha, auch diese Springschuhe, die dann haben, also um zu erklären, warum die dann von A nach B nach C springen können. Ich finde das gar nicht so doof.
Nee, ist es auch nicht.
Ist aber einfach doof umgesetzt.
Ja, aber es soll ja tatsächlich eine andere Schnittfassung existieren, die zeigt, in welche Richtung die eigentlich ursprünglich gehen wollte. Durch die ganzen Desaster am Set ist der Film wohl so geworden, wie er nun heute ist. Aber es scheint wohl tatsächlich so eine Rohschnittfassung zu existieren, wo du rauslesen kannst, wo die Reise eigentlich hingehen sollte. Also so durchgeknallt war das, glaube ich, von Anfang an gar nicht gedacht.
Nee, und wie gesagt, ich finde manche Ideen finde ich okay. Also finde ich wirklich absolut okay. Wir reden an der Stelle nicht, wie gesagt, nicht darüber, wie es inszeniert ist oder so. Aber ich habe auch die ganze Zeit gedacht, okay, Bob Hoskins als Mario, warum nicht?
Ja, vom Typ her passt das tatsächlich ganz gut. Ja. John Leguizamo als Luigi, warum hat er keinen Schnurrbart? Also das ist egal. Ne? Ich will jetzt an solchen Fakten festhalten, aber das wäre doch das Einfachste von der Welt, dem Schnurrbart anzukleben. Warum hat er den nicht? So, und warum zum Teufel ist Dennis Hopper einfach, ich habe schon gesagt, einfach ein Typ in der Uniform in einer scheiß Frisur? Also du musst es, also was ist das? Warum ist das so? Das sind so Sachen, dafür gibt's für mich auch keine Antwort. Also wenn ich verstehen würde, warum die das so gemacht haben, habe ich...
Doch, hättest du so machen können, finde ich. Du hättest eben auch viel mit Menschen machen können, anstatt dass es dann irgendwelche Fabelwesen sind oder so, aber dann musst du es einheitlich durchziehen. ne, dann hast du eben irgendwie einen Toad, vielleicht ein kleinwüchsiger Mensch oder sowas, der das dann ist, und dann hast du ihn eben als König Cooper. Aber die versuchen ja dann immer so, naja, aber eigentlich ist er ja halb Dinosaurier und eigentlich irgendwann wird er ja dann auch irgendwie zu einem Bowser und so, hä?
Ja, auch diese ganze Dinosaurier-Story mit dieser De-Evolutionskammer, das finde ich schon wieder als Idee ganz gut, aber das passt dann einfach gar nicht in dieses Mario-Ding. Also, dass die ewig auf diesen Sauriern rumreiten, weil, ich meine, das gab's ja auch erst, ich glaube, bei Super Mario World, dem Super Nintendo-Spiel, kam dann ja Yoshi ins Bild, in die Mario-Szene rein. Und vorher gab's ja auch keinen Bezug zu Dinosauriern, aber dieser ganze Film baut auf diesem Dino-Ding auf. Vielleicht wollte man da auch Jurassic Park so ein bisschen mit abgreifen.
Ja.
Ich weiß nicht, was da
gleiches ist. Jahr, durchaus möglich. Aber ja, es ist schon interessant, auch jetzt vom Setting her. Es guckt ja überhaupt nicht aus wie eine Mario World, sondern eher wie Blade Runner irgendwo.
Ja, das habe ich auch gedacht. Das sieht aus wie billiger Blade Runner. Das heißt aber billiger.
Wir sind der erste Podcast, der Blade Runner und Mario verglichen hat. Dafür erstmal ein ganz, ganz dicker Respekt an uns.
Ja, aber finde ich toll, dass Carlo das erwähnt, aber das wollte ich auch sagen. Es sieht tatsächlich teilweise ein bisschen aus wie Blade Runner Inhalt, total Banane. So, aber die haben sich auch Mühe gegeben scheinbar bei den Sets. Also das muss man dem Film ja lassen. Man sieht, dass der Geld gekostet hat für 1993.
Und das meine ich, wenn die da irgendwie auf Autos rumspringen oder dann irgendwelche Autoverfolgungsjagden sind oder so, das siehst du, die haben da wirklich dann echt ihre Bauten dann da gehabt und haben das dann versucht, dann da irgendwie aufzubauen und so. Das spürst du schon. Also du hast da einfach eine Haptik dabei, dass du merkst, dass eben diese Sets auch wirklich gebaut worden sind. Und das ist ja heutzutage dann, oder gerade so in den 90ern ging es dann ja so los langsam mit dem CGI und sowas.
Ja, sehen wir später das, noch.
Ja. Und da ist es tatsächlich irgendwie schon fast erfrischend, dass es da noch so gedreht worden ist, ne? Also, dass du eben wirkliche Autos hast, dass du wirkliche Sets hast, dass sie irgendwie versucht haben, diese futuristische Stadt dann da noch aufzubauen und sowas. Und auch dafür, ich kann dem Film da gar nicht so böse sein irgendwie. Oder zumindest, vielleicht versuche ich auch gerade irgendwo zu rechtfertigen, warum der bei mir relativ hoch bewertet ist. Aber das sind alles so kleine Dinge, wo ich sagen muss, nee, hat mir schon gut gefallen.
Ja, ne, das, ja. Ich verstehe das voll und ganz. Und der hat ja auch für mich, also ich habe da ja unzählige Lieblingsmomente drin. Wenn ich da einfach mal zwei rauspick, wo ich mich jedes Mal köstlich amüsiere, ist die Bombe, die ja minutenlang durchs Bild läuft und von einer Etage in die nächste plumpst. Und zum Beispiel die, oder was ich auch ganz, ganz toll finde, ist, wenn die Humbas im Aufzug des Dschungeln anfangen.
Ich wusste, dass das kommt.
Das ist einfach die sensationellste Szene ever. Wenn die da in dem Aufzug alle aufgereiht stehen und dann zu dieser Fahrstuhlmucke einfach im Takt hin und her schwenken. Es ist völlig, völlig gaga, aber so liebevoll gaga, dass ich es einfach liebe und über die Jahre deswegen auch, also deswegen besonders ins Herz geschlossen habe, den Film. Das ist so eine richtig ja schöne Überraschungsknalltüte, Wundertüte, die dir ein Ding nach dem anderen raushaut. Und diese Mischung aus, wir haben da handwerklich schon was zu bieten und wir haben aber auch absolut keinen Plan, Da wird ein richtig feines Ding draus, finde ich.
Ja, also ich bin da voll und ganz auf deiner Seite. Also ich muss auch sagen, das, was du da an Ideen geboten bekommst, da ist ganz, ganz viel Müll dabei, ne? Also ich möchte jetzt hier auch nicht in irgendeiner Art und Weise etwas glorifizieren oder sowas. Aber da sind eben auch ein paar Sachen dabei, wo ich dachte, okay, das finde ich wirklich gut, ne? Es hätte in einem besseren Film sein können, weil, also du hast schon gemerkt, das Schauspiel ist nix. Dieser ganze Subplot, die ganze Story ist nix. Ich glaube, Dennis Hopper schämt sich bis heute dafür, dass er diese Rolle angenommen hat und so gemacht hat, wie sie ist. Und aber nichtsdestotrotz, es keimt immer wieder so ein bisschen was auf, was irgendwie in meinen Augen ganz gut funktioniert. Also ich hatte wirklich Spaß damit. Ich hatte, glaube ich, auch mehr Spaß damit, als ich hätte haben dürfen.
Das heißt, hatte haben dürfen. Also wenn man was mit dem Film haben kann, dann ist es Spaß, aber das ist auch das Einzige, weil, also wenn man den mal qualitativ runterbricht, ist es natürlich eine absolute Vollkatastrophe. Das ist halt die Geschichte. Ja. Das heißt, Hanebüchen hoch 10, ich habe es schon gesagt, das wirkt wirklich wie zusammengeklaubt. Du kannst mir nicht erzählen, dass sich das jemand so am Stück ausgedacht hat. Das sind so Fragmente, das ist irgendwo anders hergenommen, das ist so Hauptsache irgendwas. Es wirkt wirklich wie ein Fiebertraum. Das sagt man zwar oft, aber das hier ist wirklich ein Fiebertraum. So, das ist wirklich absolut irrsinnig. Und die Darsteller, ich finde, die geben sogar noch ihr Bestes. Also dafür, dass ein Bob Hoskins sich wirklich für diesen Film schämt, das hat er ja mehrfach erwähnt, finde ich, macht er das relativ gut. Dennis Hopper finde ich auch in dem, was er da spielen muss, finde ich das eigentlich ganz angenehm. Man muss sagen, der hat ja in seiner Karriere so viel Müll gedreht. Und so richtig, richtig viel Müll. Da ist das noch nicht mal ansatzweise das Schlimmste. Aber, also, man muss diesen Film einfach, man muss den sportlich nehmen, weil sonst ist das halt nichts. Das ist halt wirklich gar nichts sonst. Man muss sich über den amüsieren. Anders geht's nicht.
Es ist halt, ja, einfach zu dem Zeitpunkt natürlich so eine Mario-Adaption war halt einfach schwierig. Aber wie auch schon Kühne sagte, die Ideen, um das irgendwie in so einen Rahmen zu bringen, dass man es doch vernünftig präsentieren kann, die sind gegeben und man könnte sich mit noch ein bisschen mehr Prestige vielleicht schon vorstellen, dass das ein guter Mario-Film hätte werden können. Also
ich glaube, der hätte es einfach schon. Kam nicht auch zeitgleich oder sogar ein Jahr vorher die Turtles raus?
Die kam vorher raus, 1990.
Die kam vorher raus, ne? Und da finde ich, diesen Vergleich finde ich ganz nett. Ich finde, dieser Super Mario-Film hat zum einen, ist er nicht, also wenn er ernster gewesen wäre, hätte es vielleicht etwas besser funktioniert. Oder wenn man gesagt hat, weißt du was, wir gehen vollkommen steil. Aber das ist ja so ein Zwischending so. Das möchte so ganz seichter Humor so sein und aber irgendwie auch eine Geschichte erzählen, aber auch eine gewisse Brisanz da reinbringen, weil auf einmal werden da Leute de-evolutioniert und dann werden die Frauen dann da entführt und die sind dann in dieser Paralleldimension. Und ich denke mir, okay. Und dann hätte ich das eventuell machen müssen wie die ersten beiden Turtles-Filme. Der erste ist ja noch etwas ernster, wo ich dann einfach sage, ja okay, die ziehen es dann einfach komplett durch und der zweite geht ja vollkommen nuts.
Ja.
Und ich finde, beide funktionieren auf irgendeine Art und Weise. Und hier dieses Zwischending, dieses, ich bin mir nicht so ganz sicher, wo es hingehen soll, das tut dem auch nicht gut.
Ja, dem fehlt komplett der rote Faden. Also das ist ein absolutes Chaos und das merkst du halt auch. Du weißt halt nie, ja, was passiert als nächstes. Das ist natürlich irgendwo auch ein Vorteil, weil das überrascht dich immer wieder. Denkst du immer wieder, was ist das?
Ja, aber ich war sehr häufig sehr überrascht.
Ja, aber es ist halt so komplett unordentlich und unstrukturiert und ein Durcheinander. Also dieser Dreh muss ja ein Chaos gewesen sein. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass dieses Drehbuch nicht fertig war, als sie angefangen haben zu drehen oder immer wieder irgendwas Neues reingebracht haben, wieder was rausgeschmissen haben. Also dieser Klassiker halt, ne, so Hauptsache, wir fangen erstmal an zu drehen, ist egal und wir gucken, wo es endet. So, und das ist halt ein Paradebeispiel für, das sollte man nicht immer machen.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber Carlo, jetzt du mit deinen kindlichen Augen und jetzt mit deinen erwachsenen Augen. Du hast es ja dann auch noch am besten. Hastest du als Kröte so dieses Ding zu sagen, so, ja, das hat mich aber irgendwie unterhalten? Oder war das damals schon so, das ist nicht mein Mario?
Na, du hast schon gemerkt, dass es kein Super Mario wie auf der Konsole ist, aber man war irgendwie, man war einfach dankbar, dass man einfach einen Super Mario-Film hatte. Und war halt cool irgendwie, war okay. Also der hatte dann sicherlich nicht so jetzt den Nostalgie-Jackpot wie andere Filme für mich in dem Alter, aber wie ich den in der Zukunft einfach dann als Erwachsener öfters dann sehen konnte und gesehen habe einfach. Da habe ich den nochmal auf der ganz anderen Ebene eben kennengelernt und habe gemerkt, ja klar, da ist überhaupt nichts groß mit den Videospielen, aber so wie er da sein eigenes Ding macht und wie er an sämtlichen Sachen scheitert, weil absolutes Chaos herrscht, ist das für mich schon irgendwie so ein kleines Goldstückchen einfach Filmgeschichte, die irre viel Spaß macht. Und du kannst so viel entdecken, auch jedes Mal, wenn du ihn nochmal siehst, nach ein paar Jahren. Und ich finde, dass er jetzt für meinen Erwachsenen ich wesentlich mehr Wichtigkeit einnimmt als damals.
Mhm, kann ich verstehen. Also ich kann mir auch vorstellen, wenn ich ihn früher gesehen hätte, was ich so mit 12, 13 oder sowas, hätte ich wahrscheinlich gesagt, was ist das denn für ein Käse? Und jetzt, wie gesagt, ich sehe eben dieses Unfertige da drin. Ich sehe eben dieses Produkt, wo ich mich bis heute frage. Also Leute haben ja irgendwann gesagt, ja klar, wir bringen das raus. So, wir bringen das auf die große Leinwand und ich bin fast fassungslos. Also dafür gibt's ja eben dieses Format, wie ich finde. Dafür ist es da. Das ist Trash. Das ist Trash in Reinkultur.
Ja, das ist wirklich mal ein Trash-Film hier. Und das ist ein richtiger Trash-Film, weil ich glaube, die haben was ganz, ganz anderes geplant. Niemand wollte das so am Ende, glaube ich, veröffentlichen. Was auch wieder dafür spricht, was ich schon gesagt habe, dass, glaube ich, alles niemals so geplant war oder beziehungsweise nicht fertig geplant war. Und man einfach nur die Dollarzeichen in den Augen hatte. Man hatte das Budget, man hatte die Stars und hat gesagt, los, here we go, wir machen irgendwas. Und am Ende ist halt sowas bei rausgekommen. Aber dann konnte man wahrscheinlich auch nicht mehr den Stecker ziehen und sagen, ey, wenn wir das jetzt so nicht rausbringen, sind da 50 Millionen in der Tonne. Wir versuchen jetzt irgendwie damit noch Geld zu generieren. Also jeder muss am Ende dieser Schnittfassung gesagt haben, ey Leute, das ist Humbug hoch 10. Aber egal, wir versuchen jetzt irgendwie nach dem, dass die Kosten irgendwie da reinzuspielen, koste es, was es wolle.
Ja, genau. Und deswegen, also jetzt auch so im Nachhinein, es gibt ja jetzt auch so einen gewissen Kult eben über um diesen Film herum. Also es ist ja schon so, dass er so von dieser, so in der Trash-Bubble schon ziemlich gefeiert wird für das, was er ist, eben aufgrund seiner Absurdität. Und ich weiß nicht, ob man sich dafür schämen muss. Also
ich kann schon verstehen, ein Bob Hoskins, das ist ja wirklich jemand, dessen Filmografie ist so wirklich alles andere als schlecht. Und das ist ja eher auch ein Charakterdarsteller. So, das, also klar muss ihm von vornherein klar gewesen sein, das wird jetzt nicht der nächste Shakespeare, wenn ich einen Super Mario Brothers Film drehe. Aber dass der hinterher gesagt hat, oh, ob ich das meiner Vita gut tut, und das ist schon so, das kann ich verstehen, dass der sich dafür ein bisschen schämt. So wie bei Dennis Hopper, der These. Hat schlimmere Sachen gemacht. Der muss sich dafür nicht schämen.
These. Ist die Rolle in dem Super Mario-Film vielleicht die, die dem Mainstream-Gucker am ehesten in den Kopf kommt, wenn man an Bob Hoskins denkt?
Ja, und genau das will der, glaube ich, nicht, oder? Willst du, also als ein Bob Hoskins, der einen gewissen Anspruch hat und der super gute Filme und Rollen gespielt hat, möchte der in Erinnerung bleiben, weil, ey, du warst doch in dem Super Mario-Film. Also von da, so muss man das, glaube ich, argumentieren. So Dennis Hopper, der hat immer noch Apocalypse Now und Easy Rider und True Romance oder so. Da denkt nicht jeder an Super Mario. Bei Bob Hoskins, scheiße, das ist dumm gelaufen.
Ja, gut, du kannst natürlich recht haben. Ja, und wahrscheinlich auch erst im Nachhinein betrachtet. Ich glaube, das Ding, das hat jetzt auch so langsam erstmal so diesen Status, wo der so ein bisschen rehabilitiert ist und wo die Leute das dann auch so ein bisschen abfeiern. Aber du hast wahrscheinlich recht. Ich glaube, als der Film dann 93 rauskam, hätte ich mich dann vielleicht auch noch geschämt. Insbesondere wenn die Kritiken waren ja vernichtend.
Ja. Und diesen Kultfaktor hat er sich ja wirklich erst über die Jahre erarbeitet. Der war jahrelang bei der Giftschrankfilm. Der wurde, glaube ich, auch kaum im Fernsehen gezeigt. Also der war wirklich, da wollte keiner mehr was mit zu tun haben.
Kann mir übrigens einer erklären, was war da los? Warum wird in diesem Film 9/11 predicted? Also ich musste nochmal zurückspulen, weil ich jetzt die Szene, das ist ja nur so eine ganz, ganz kurze Szene, wenn dann auf einmal die Twin Towers dann da kaputt sind. Und ich dachte mir wirklich, das macht, also jetzt wirklich? Und dann habe ich aber wiederum gedacht, ja, okay, das ist jetzt nur in der Rückschau betrachtet, irgendwie ein bisschen deplatziert, ne?
Ja, natürlich. Aber, also ja, so vorausschaut. Also, Nostradamus war das jetzt nicht, aber. Nee. Ja, gut, klar, kann passieren, sowas, ne? Aber das hast du ja oft auch bei Science-Fiction-Filmen, die Sachen vorweggreifen, die heute brandaktuell sind. Das ist manchmal sehr erschreckend.
Ich meine, du hast viele Dinge nicht verstanden. Wie gesagt, ich weiß nicht, was das sollte mit dem World Trade Center und so. Ich habe das alles irgendwie nicht so ganz verstanden. Ich kann mir auch vorstellen, was Carlo sagt, eben diese Rohfassung, dass da, weil da eben einige Szenen fehlen, dass da eben ganz, ganz viel nicht wirklich nachvollziehbar ist, was da passiert ist. Und das spürst du.
Ja, keine Widerworte. Also,
werden wir wahrscheinlich nie sehen. Oder die geistert schon irgendwo rum, diese Version. Vielleicht sieht man sie ja mal irgendwo. Vielleicht kommt ja mal noch tatsächlich eine 4K-Auflage, wo die als Bonus mit aufgepackt ist. Wer weiß.
Boah, so ein 2,5 Stunden Director's Cut.
Ja.
Fragen beantworten, das wäre geil. So. Aber eins muss ich noch geben, das haben wir nicht erwähnt. Also da wir eh spoilern, scheißegal. Es gibt am Ende ein Cameo, was mich sehr, sehr gefreut hat. Und zwar, der Pilzkönig bekommt irgendwann seine menschliche Gestalt zurück. Und das ist Lance Hendrickson. So cool, dass der da auch nochmal auftaucht.
Ja, ne? Also wie gesagt, also ich finde, das ist so einer dieser Filme. Ich denke, dass alles, was so gesagt wird über den Film, das ist okay. Also du kannst ja wirklich bodenlos Scheiße finden, finde ich vollkommen in Ordnung. Ich persönlich finde aber, man sollte dem Ganzen mal eine Chance geben und aus der Sicht wirklich der puren Unterhaltung und des puren Spaßes mal anzugucken. Und ich finde, dann kannst du sehr, sehr viel Fun mit dem Film haben.
Ja, geht so. Also ich bin auf jeden Fall der am wenigsten Euphorie dafür empfindet von uns dreien. Das merke ich jetzt schon so raus. Aber ich möchte ihn auch nicht verteufeln. Ich will mal sagen, es gibt Videospielverfilmungen, die sind wesentlich schlechter. Und da ziehe ich die gesamte Resident Evil-Reihe beispielsweise, finde ich jeden einzelnen Film schlechter als den hier.
Ja.
Ja.
Ja, doch, ich denke jetzt gerade drüber nach und ich glaube, ich auch.
Ja, weil die haben ja auch nicht wirklich viel mit den Spielen zu tun. Ein bisschen mehr natürlich als das hier. Aber dann lieber etwas wie das hier, was halt so wirr und so komplett nuts geht, als etwas, was so ein bisschen so ist wie das, was man auf das man gehofft hatte, aber was trotzdem dann einfach nur noch scheiße ist.
Ja, aber ich glaube tatsächlich, du brauchst diese Affinität für Trash-Filme per se, weil das ist wirklich ein Paradebeispiel dafür. Wenn du jetzt irgendwo einen Film erwartest, der um 20.15 Uhr auf ProSieben dann läuft oder sowas, ne, dann wirst du natürlich zutiefst enttäuscht werden.
Tja, der lief tatsächlich um 20.15 Uhr als Free-TV-Premiere auf ProSieben.
Echt?
Echt?
Ja.
Ja, okay.
Samstagabend. Weiß ich noch, Samstagabend, Free-TV-Premiere, Super Mario Brothers.
Ach, krass. Okay. Das war wahrscheinlich auch die einzige TV-Ausstrahlung, aber ich habe ja vorhin
nein, da gab es schon noch mehr.
Fernsehen gesehen, immer. Echt?
Naja, da gab es schon noch mehr.
Ah, okay, dann habe ich das immer verpasst. Wie auch immer.
Ja, habt ihr da was zu Super Mario?
Nö, wir könnten, glaube ich, ein Fazit machen. Also haben wir ja mehr oder weniger schon, aber da nochmal ganz offiziellen Deckel drauf. Hm?
Ganz ehrlich, dann fange ich kurz an. Ich hatte mit dem Film mehr Spaß, als ich haben dürfte. Ich fand das unglaublich unterhaltsam, eben auf so eine trashige Art und Weise. Und ich sag jedem, der so ein bisschen Herz dafür hat, ey, gebt dem nochmal eine Chance. Mit dem Ding kann man wirklich Spaß haben. Also gehört für mich zu einem der besseren Filme, die wir hier in diesem Format besprochen haben. Und ja, jede Kritik ist gerechtfertigt. Jeder, der diesen Film liebt, hat auch recht. Das ist einer der Filme, da stimmt einfach alles. Es stimmt alles, was die Leute sagen. So, das.
Ach so, ja. Das stimmt.
Nein, ich würde eine solide 5,5 von 6 Pilzschmoddervätern vergeben. Also
5,5 von 6?
5,5 oder 6.
Ach so, okay. Das wäre viel. Okay.
Ja.
Also so weit gehe ich nicht. Ich habe auch damals die Movie Break Kritik geschrieben. Da steht ja auch, wie ich den finde. Und dabei bleibe ich. Bei mir ist es eine 3,5 von 10. Das ist natürlich nicht gut. Aber ich muss da für einen Film, bei dem eigentlich nichts läuft, wie es laufen soll, und der wirklich, also als objektiv betrachtet, eine absolute Katastrophe ist, finde ich, ist das noch okay. Gerade weil ich auch sagen muss, ich hatte auch nicht so wirklich. Also es ist so ein Film, den würde ich nicht nochmal gucken wollen. Einfach weil ich finde den irgendwie dafür auch zu langweilig ab einem gewissen Punkt. Also da passiert zwar immer irgendwas, aber ich bin nicht so mega invested darin, dass ich das super amüsant finde. Aber der ist so kurios, dass ich dem einfach von den schlechten Bewertungen noch so mit die beste geben muss. Und deswegen eine 3,5.
Mhm. Mhm. Carlo, was sagst du?
Ja, für mich ist der absolut sehenswert. Also für mich ist es 7 von 10. ich finde den geil. Das ist so eine richtig feine Perle, die du immer mal wieder gucken kannst und jedes Mal aufs Neue erleben kannst. Also da hast du deinen Spaß. Das ist ich mag den einfach. Richtig, aber geil. Richtig feines Ding.
Dann haben wir jetzt auch alles abgedeckt. So 3,5, 5,5, 7. Jetzt müssen wir noch irgendeinen Trottel finden, der eine 9 raushaut. Und dann haben wir wirklich das ganze Spektrum abgedeckt.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es die wirklich gibt.
Ja, mal gucken. Es gibt für jeden Topf einen Deckel.
Aber auch, wie gesagt, ne, ich kann beides verstehen. Also das ist heute einer dieser Filmbesprechungen, wo ich sag, ich würde mich nicht mal dagegen stellen. Wenn du jetzt gesagt hättest, Jacko, ja, ich gebe eine 1 oder eine 2, hätte ich gesagt, ja, ist okay. Und wenn Carlo gesagt hätte, ey, ich finde den so amüsant, der kriegt eine 8 oder 9, hätte ich auch gesagt, ja, okay.
Ja, und tatsächlich, da bin ich genau bei dir. Also ich kann das alles nachvollziehen. Ich kann auch keinen Standpunkt irgendwo nachvollziehen. Ich hatte auch gehofft, jetzt bei der Zweitsichtung, dass der mich mehr amüsiert, aber war es tatsächlich leider nicht. Also da war so eine leise Hoffnung, weil ich ja weiß, was da jetzt kommt, aber nee, war es nicht. Aber ich kann das alles nachvollziehen. Und wie gesagt, es gibt viel, viel schlimmere Filme, unter anderem der gleich kommt, so viel grafisch mache vorweg. Und gerade auch Videospielverfilmungen, also da ist das nicht die schlechteste, bei weitem nicht.
Ja, gut, dann springen wir doch mal direkt ins Jahr 1997 zu eben jener Comic-Verfilmung mit dem Namen Spawn. Ich glaube, weil viele das den nicht kennen, würde ich dich einmal bitten, Carlo, einmal bitte die Inhaltsangabe vorzulesen.
Aber gern. Von seinem Chef betrogen wird Special Agent A. Simmons bei seinem letzten Einsatz umgebracht. Simmons landet direkt in der Hölle und muss vor dem Teufel Rechenschaft ablegen. Simmons hat nur einen Wunsch. Er will seine Frau wiedersehen und geht aus diesem Grund einen folgenschweren Pakt mit dem Teufel ein. Er bekommt die Chance, als Born auf die Erde zurückzukehren, und dafür stattet ihn der Teufel mit besonderen Fähigkeiten aus. Doch im Gegenzug soll Spawn die Herrscharen der Hölle bei einem Feldzug zur Welteroberung anführen. Doch Spawn weigert sich und hat es damit nicht nur mit seinem alten Chef, sondern auch mit dem Teufel zu tun.
Ja, wie gerade gesagt, inszeniert 1997 von Mark A. Z. Dippe. Gar nichts.
Ja, so ein Name, der geht auch runter wie Öl, ne? Was, hä?
Ja. Ist so eine der ersten Comicbuchverfilmungen, glaube ich, zumindest in diesem Effektkinobereich, wenn mich da nicht alles täuscht. Also Blade kam, glaube ich, später.
Ja, also ein natürlich Superman gab es natürlich viel, viel eher.
Ja, genau,
Batman,
genau.
Von Tim Burton.
Deswegen sage ich ja eher in diesem Effektbereich, ne? Also ja, ja. Natürlich gab es vorher Comicbuchverfilmung, aber hier ist ja vollkommen klar, da wird eben auf Effekte gesetzt. 1997, da soll jetzt ganz, ganz viel eben gezeigt und gemacht werden. Wir haben riesige Höllensequenzen. Sagen ja. wir es mal so, war eine schlechte Idee. War eine richtig, richtig schlechte Idee. Ich finde aber nicht, dass es das einzige Problem mit dem Film ist. Und damit gebe ich mal wieder die Frage raus, Carlo. Wann hast du Spawn das erste Mal gesehen und wie wirkt er auf dich?
Ich kann mich wunderbar an den Kinostart erinnern. Und ich wäre auch fast der Meinung gewesen, ich hätte ihn im Kino gesehen, aber nochmal in die Unterlagen gespitzt. Aber nein, laut meinen Aufzeichnungen habe ich den aus der Videothek ausgeliehen.
Dass du das alles dokumentiert hast.
Ich habe das als Kind,
das finde ich super.
Ich habe als Kind bis ins jugendliche Alter, ich habe dann aufgehört, irgendwann mal das wirklich akribisch zu verfolgen, aber da habe ich das gerne getan. Das habe ich meine Kinokarten aufgehoben und habe da meine Notizen dazu gemacht. Ich glaube, es war einer dieser Freitagnachmittage. Meine Kumpels wollten Spawn gucken und es lief, glaube ich, parallel Projekt Peacemaker mit George Clooney und Nicole Kidman. Und ich habe mich, glaube ich, entschieden, den zu gucken und habe die anderen zwei in Spawn gehen lassen. So müsste es sich ereignet haben. Ich glaube, Oktober 97.
Irgendwie. So sagt es die Legende.
So sagt es die Legende, ja.
Hast du deine Freunde wiedergesehen?
Sie waren dann, glaube ich, wir waren gleichzeitig wieder im Kinofoyer gestanden. Aber ich habe den aus der Videothek ausgeliehen und fand ihn damals auch schon mäßig, was ich jetzt auch wieder festgestellt habe, dass der, also da tut's mir teilweise weh und hat mir damals schon weh getan, wo ich dann noch gar kein Comic dazu kannte. Mittlerweile habe ich schon mal 2-3 Heftchen in der Hand gehabt. Da steckt auch unheimlich viel cooles Material drin, aber was da draus gemacht wurde, oh weh.
Jacob, wie war's bei dir?
Ich war nicht im Kino. Ich habe den auf VHS gesehen, weil ein Kumpel die Original-VHS sich tatsächlich mal gekauft hatte. Und damals war ich relativ interessiert, weil, wie gesagt, so Superhelden-Verfilmungen gab es ja nicht ganz so arg viele. Und das war mal was Erfrischendes. So irgendwie, ja, so ein, ich kannte die Comic-Vorlage nicht, ich kenne die bis heute nicht, aber irgendwie klang das interessant. Auch mal so ein Protagonist, also so ein Comic-Held, der auch was Düsteres verkörpert, der kommt aus der Hölle und wie auch immer. Klingt geil. Und ich weiß noch, als ich den Film gesehen habe, habe ich mich erschrocken, wie der Teufel aussieht. Das weiß ich bis heute. Das dachte, um Gottes Willen, was ist das denn? Aber ich glaube, so schlimm fand ich den Film nicht, weil es wirklich mal was war, was ich bis dato so nicht gesehen hatte. Ich habe den Film aber seitdem nicht mehr gesehen. Also ich kenne den wirklich nur noch aus VHS-Tagen und habe mir aber tatsächlich vor, ich glaube, 2-3 Jahren mal die Blu-ray gekauft, einfach weil die so für einen Fünfer im Angebot war und ich immer so gedacht habe, das wird ein Film, den können wir hier mal besprechen. Also dachte ich, die 5 Euro sind bestimmt dann ganz gut investiert. Naja, darüber kann man sich streiten, aber ich musste mir jetzt zumindest nicht digital kaufen, um ihn zu gucken. Ja, ich war ja darauf vorbereitet, so in etwa, was da kommt, aber dass es tatsächlich so desaströs ist, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm.
Ich habe ihn wie vorhin gesagt, jetzt auch zur Aufnahme oder für die Aufnahme das erste Mal gesehen. Ich weiß, dass ich den damals gerne gucken wollte und ich die Bilder gesehen habe und irgendwie sagte, ja, das interessiert mich schon irgendwo. Aber dann kam auch sehr, sehr schnell, ja, das ist aber alles scheiße. Und damals schon. Ja. Habe ich gesagt, ja gut, dann weiß ich nicht, dann warte ich mal. Und dann, der lief ja relativ häufig im Fernsehen, warum ich ihn da nicht gesehen habe, keine Ahnung. Und dann ist er komplett an mir vorbeigegangen. Und jetzt natürlich im Zuge dieser Aufnahme habe ich gesagt, ja gut, ich habe mir das Ding jetzt bestellt. Ja, war ein Fehler. Hätte ich jetzt vielleicht nicht machen sollen. Vielleicht hätte ich einfach weniger Geld in die Hand nehmen sollen und das Ding leihen sollen. Also die Effekte, also jeder beschwert sich gerade über die Effekte und die sind unterirdisch. Aber ich finde nicht, dass das das Hauptproblem des Films ist. Also der Film, da krankt es irgendwie an allen Ecken und Enden. Und das ist schade, weil auch hier, ähnlich wie bei dem Mario-Film, ich sehe die Idee.
Ja, die sehe ich auch.
Und ich glaube, da ist viel, viel Gutes dabei. Aber es wurden diverse Entscheidungen getroffen, die in meinen Augen, das war einfach keine gute Entscheidung. So, und ja, schade eigentlich. Schade.
Ja, weil bei dem Mario-Film kann ich auch noch verstehen, dass das halt nicht funktioniert. Weil wie sollte man das verfilmen, wenn man jetzt wirklich an das Videospiel gehen soll? Das war halt von vornherein schwierig. Aber hier hätte man doch einen halbwegs passablen Film locker aus dem Ärmel zaubern können.
Ja, ja, gut, es geht schon los. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube aber, mein größtes Problem ist diese dämlicher Charakter hier von John Leguizamo, den Violator oder wenn er da diesen Clown spielt.
Der fette
Clown. Also der ging mir ja so auf Sack. Also wirklich, also ich hätte am liebsten jedes Mal weitergespult, wenn der überhaupt irgendwie ins Bild kam. Und ganz ehrlich, ich glaube, wenn du den eben nicht als furzende Quasselstrippe dargestellt hättest, auch dieses Make-up, das hatte was Beängstigendes. Also daraus hätte man durchaus was machen können, aber warum man sich jetzt thematisch dafür entschieden hat zu sagen, ja, das wird jetzt so ein Goofy-Charakter, weiß ich nicht. Halte ich wirklich für eine dumme Idee.
Ja, hätte ein guter Kinderschreck werden können, ne? Aber so ist das einfach so wie der fette Bruder von Ronald McDonald. Das ist ganz, ganz grausam.
Ja, aber wie gesagt, ich finde, ganz Unrecht hat er nicht, ne? Carlo, wie wirkt der Clown denn auf dich?
Naja, also er wirkt, der hat, also schon von der Art und Weise ist er schon ein wenig creepy, also vom Aussehen her.
Ja, dieses, auch weil der so klein und fett ist, ne?
Ja, so klein und fett. Und das sind natürlich auch wieder jetzt, mir ist jetzt bei der Sichtung aufgefallen, da sind auch wieder ein paar so Sachen drin, die du so wahrscheinlich auch gar nicht mehr in einem Film verpacken könntest. Ich fand auf dem Kindergeburtstag, wo er auftritt, der Clown, manche Gesten von ihm gegenüber den Kindern ziemlich creepy und ziemlich, war irgendwie richtig, so richtig freakig. Ich kann es nicht beschreiben, also da so komische Vibes.
Ja, das ist so wieder pädophile Onkel, wo man den Namen gesagt hätte, den hätten wir lieber noch nicht auf die Kinder aufgepasst.
Ja.
Also, ne? Genau, ja.
Wobei das nicht so richtig rauskommt, aber da sind so ein paar, der schnüffelt ja auch an denen rum und so.
Ja, das also, meine ich ja. Das ist so dieses, ja, im Nachhinein hätten wir es besser wissen müssen, aber so ja. Solche Erklärungen dann.
Also fand ich dann schon ganz interessant jetzt, das ist mir nie so aufgefallen, das sind ja wirklich nur so kleine Sekunden auch teilweise, so ganz kleine Momente im Schauspiel dort. Das macht ihn dann schon wegen so ja, beängstigend.
Ja, hätte man das aber stehen lassen.
Ja, ja, aber dann
wäre es ja wirklich bedrohlich gewesen. Genau.
Ja, ja, dann hebelt es aber das auch wieder aus, wenn er dann rumfurzt und ständig irgendwelche blöden Sprüche da raushaut. Dann fällt es alles wieder in sich zusammen. Also die Comicvorlage ist extrem düster, extrem brutal und absolut nichts für Kinder. Wenn man da sich wirklich an den Fahrplan gehalten hätte, da hätte echt was dabei rumkommen können. Jetzt mal die ganzen schlechten Effekte außen vor gelassen, aber die machen ja auch von ihren Charakteren, die da alle im Film haben, mit der Darstellung und den Dialogen einiges kaputt. Ja, also sind nicht nur die Effekte bei dem Film, auch da wird einiges echt zerstört. an Potenzial.
Ja, ja, definitiv. Ja. Aber wie gesagt, ich würde so ein ganz klein bisschen ausklammern. Ich glaube, wir sind uns darüber einig, die Effekte sind mega beschissen.
Ja.
So, das hat einfach eine PlayStation-Zwischensequenz schon besser gemacht als der Film jetzt, ne?
Ja, aber ja, das will ich nochmal hervorheben. Das war 1997, ne? War das noch PlayStation 1 Zeit? Gab es da schon die PS2?
Ich glaub, nee, das war noch PlayStation 1, ne? Die 1er Zeit, ja.
Genau, und ohne Scheiß, ich hatte Spiele auf der PlayStation 1, das sah genauso aus. Also das Vergleich fällt mir gern so hämisch, aber ich glaube wirklich, das war dasselbe Niveau. Und dann auch so viel zu machen, also wenn du so einen Effekt hast, weil du sagst, wir müssen so eine Sache einbauen, das können wir irgendwie plastisch nicht darstellen und CGI ist gerade geil, das können wir über dem Rechner machen, aber dann so viel und so Wesentliches in dieser Qualität darzustellen, ist schon tollkühn. Das will ich mal einfach so ganz vorsichtig so nennen.
Ja, bin ich voll und ganz auf deiner Seite. Aber wie gesagt, ich finde eben, das ist nicht zwangsläufig das Kernproblem.
Nein, sondern noch andere.
Ja, weil ich hätte mir tatsächlich gerne diesen düsteren Film gewünscht. Und gut, ihr werdet wahrscheinlich den Director's Cut geguckt haben. Ich war ja schockiert, als ich jetzt gelesen habe, dass der damals wohl im Kino und auch für die amerikanischen Kinos dann irgendwie auf PG-13 runtergekürzt worden ist und in Deutschland wohl auch arg gekürzt war.
Mhm. Der war ab 16 im Kino und auf VHS dann ab 18 in der Videothek.
Ja, aber auch dann wofür? Also jetzt mal ehrlich.
Ja, also ich meine, das ist natürlich wieder der Zeitgeist, ja.
Ja, natürlich ist der
Zeitgeist. Ja, das glaube ich auch.
Lächerlich, ja.
Ja, das wäre heutzutage auch locker eine 16er.
Ja, locker, sogar ab 12 würde ich sagen, geht der durch. Aber was ich an diesem Film halt wirklich fatal finde, ist noch, also Effekte hat Kühne ja schon richtig gesagt, das ist bodenlos, aber das ist ja nicht das Hauptproblem. Dieser Film bietet nicht eine gute Actionsequenz, abseits vom CGI.
Ja,
keine,
genau.
Keine gute Action, der bietet langweilige Sets ohne Ende, also die Sets, die halt haptisch da sind, ist einfach langweilig wie die Hölle, also jetzt mal buchstäblich wie die Hölle. Die Darsteller sind furchtbar, ich meine, du erwartest nichts Gutes, aber das ist einfach, an diesem Film ist nichts Gutes. Du hast nichts, an dem du dich so ein bisschen festhalten kannst und sagen kannst, das war ganz okay, es ist eine absolute Katastrophe. Und selbst wenn das CGI besser wäre, wäre dieser Gesamtfilm halt nur minimal erträglicher. Und das ist wirklich schlimm.
Genau das meine ich. Ja, genau das meine ich. Also Martin Sheen, also was mit dem los war, weiß ich nicht. Also der kann's ja offensichtlich.
Ja, aber Martin Sheen ist ähnlich Dennis Hopper. Der hat so viel Müll in seinem, also muss man seine Vita durchgucken. Der hat natürlich immer so Highlights drin, aber so 3/4 seiner Filme sind so, kenne ich
ihn, ja, das
und
stimmt.
Das war scheiße. Der macht das auch fürs Geld, ist einfach so.
Ja, das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Ne?
Natürlich ist sein
Job.
Aber
der ist ja in einem, völlig anderen Film. Also der hat ja wirklich gedacht, okay, ich weiß nicht, das ist eine komödiantische Verfilmung von einem armen Mann, der zurück ins Leben möchte oder sowas. Also das ist ja, der ist ja völlig woanders.
Ja, das meinte auch sein.
Das war drüber, ja gut, und Michael J. White, okay, lassen wir mal so eine Physis und dass er eben auch mal kämpfen und sich bewegen kann, mal außen vor. Aber es tut mir leid für ihn, aber ein richtig guter Schauspieler ist er ja auch.
Nee, ja. Ist er nett. Und was mich so total genervt hat, ist dieses ständige Gejaule nach seiner Frau. Das macht er ja alle 2 Minuten, schreit er nach seiner Frau aus Verzweiflung und er will sie wieder zurück. Das ist so richtig schlecht gespielt und inszeniert. Also,
ja.
Bah.
Ja, und mein größtes Problem ist tatsächlich, also ich die Comics würden mich interessieren oder eine adäquate Umsetzung des Ganzen. Weil ich glaube, die Welt ist ganz interessant, aber hier wird mir die Welt ja gar nicht erklärt.
Eben, das ist ja auch so ein Ding. Du siehst nichts und der erzählt ja von Anfang an, der wird die Armeen des Teufels gegen den Himmel und keine Ahnung. Du denkst, also wenn du das glaubst, was der dir am Anfang erzählt, boah, hier kommt gleich ein episches Schlachtengemälde auf mich zu. Das siehst du ja alles gar nicht. So, der macht irgendwie ein Fass auf und im Film siehst du davon nichts, weil darum geht's ja im Endeffekt gar nicht. Das ist dann nur so ein Typ, der seine Frau wieder haben will und nicht irgendwie, wir kämpfen jetzt mit den Armeen der Hölle gegen den Himmel, wie auch immer. Ja, nee, siehst du ja gar nicht. Ich meine, Gott sei Dank, da hätten wir das mit dem CGI-Gemälde auch furchtbar, aber locken die dich mit irgendwas, was du überhaupt nicht zu sehen bekommst? Das finde ich auch ehrlich gesagt ziemlich frech.
Ja, und also normalerweise bin ich ja ein Verfechter dafür, ein Film kann auch mal eine kürzere Laufzeit haben. Der versucht aber so viel da reinzubringen, dass ich gerade in den ersten Minuten, also die erste Viertelstunde, 20 Minuten, den so episodenhaft wahrgenommen habe. So, da ist keine kontinuierliche Geschichte drin, sondern, ach so, ja, jetzt hat er hier seinen Einsatz. Ach so, ja, jetzt wird seine Frau gezeigt. Ach so, jetzt ist kurz sein Tod. Ach, jetzt müssen wir dieses noch machen. Und das wirkte irgendwie wie so Splitterstücke, die so gar nicht ineinander greifen. Weil, also bis heute weiß ich auch nicht, diese Figur, also dieser Al Simmons, was ist denn der jetzt eigentlich? Also ist der jetzt Killer für die Regierung?
Ja.
Also ist er auch ein, weil das ist auch irgendwie vollkommen okay, dass er so einfach so Flughafenmitarbeiter einfach so wegflext, so. Oder ist er Auftragskiller?
Nee, für die Regierung Killer. Also schon gegen Terrorismus und alles, aber darf offensichtlich
jeden. Ja, aber er arbeitet ja an sich für Martin Sheen, für den Win. Aber der ist ja nicht Geheimdienst, also der ist ja nicht beim Geheimdienst, sondern der ist ja irgendwie Firmenboss. Also ich habe das alles nicht so ganz verstanden, wie das da jetzt irgendwie alles so zusammenhängt. Und jetzt nicht, dass es bei einem Film wie Spawn irgendwie wichtig ist oder sowas, aber das hatte mich irgendwie gestört, dass ich jetzt dachte, okay, sind wir jetzt hier wirklich ein Auftragskiller und sollen später sagen, oh nein, der Arme, nachdem er deinen halben Flughafen weggeflext hat, so.
Ja, mir war ähnlich. Das wird nicht so richtig erklärt und irgendwie, gut, es ist auch letzten Endes auch scheißegal, aber ja, ich kann das verstehen, weil ich habe es auch nicht verstanden. So, wer ist das jetzt? Also, was für wen arbeitet der? Was ist das konkret für eine Einrichtung? Ist das privat? Ist das staatlich? Wird nicht so wirklich erklärt.
Nee, genau. Warum er jetzt so böse auf seinen Kumpel ist, der nach 5 Jahren von seinem Tod jetzt eben mit seiner Frau zusammen ist, weiß ich jetzt auch nicht.
Ja gut, der flext seine Alte und ich meine, für ihn ist es ja 2 Minuten später. Dass er das nicht so geil findet, kann ich nachvollziehen.
Das ist richtig. Aber ja, es ist alles irgendwie so ein bisschen, es ist so ein bisschen nach Schablone und wie kriege ich das Ganze da jetzt rein, ne? Dann hat er auf einmal einen Jungen, um den er irgendeinen obdachlosen Jungen, um den er sich da dann noch kümmert, aber wer ist denn das? Warum ist denn der überhaupt da? Und hat er jetzt überhaupt irgendeine Bewandtnis? Ja, der wird wahrscheinlich sein Kumpel sein in den Comics, vermute ich mal.
Wie auch immer. Also das ist ja Mikko Hutches, der ist ja relativ bekannter Kinderstar der späten 80er und 90er, bei Friedhof der Kuscheltiere, wir erinnern uns, ne? Mercury Puzzle hat da, glaube ich, noch mitgespielt. Also der war immer so, wenn du ein Kind brauchst, irgendwie für so Filme, die eigentlich ab 16 sind oder 18, dann nimmst du den. Der muss auch eine harte Kindheit gehabt haben.
Ja.
Vielleicht siehst du den deshalb nicht mehr. Aber der war für diesen Film, hatte der für mich auch gar keine Relevanz. Der ist einfach da. Irgendwie wird dann einfach kurz reingeschmissen, irgendwie kurz vor Ende. Aber also, der hätte es auch weglassen können. Aber das ist wie so vieles in diesem Film. Hätte es einfach alles weglassen können. Das macht auch alles so keinen Sinn.
Also das ist eben eher mein Kernproblem damit. Wie gesagt, über diese PlayStation-Momente da. Ich bin mir sehr, sehr sicher, auf meinem Super Nintendo hatte ich mal ein Spiel, das nannte sich Rise of the Robots. Und da gab es Zwischensequenzen, die waren besser als das, was du dort eben bekommen hast. So. Das ist einfach Fakt.
Ich meine auch, es gab für die PS1 sogar Spawn-Spiel.
Da konnten sie direkt die Filmszenen nehmen. Das
ja, ich meine, ja.
Oder die haben das Spiel erst entwickelt und dann die Sequenzen für den Film. Das ist ja super schlau.
Könnte Mensch, sein. Das ist
ja clever. Zweitverwertung extrem.
Ja. Die haben es eben doch unnötig kompliziert gemacht, ne? Also, warum die den Teufel nicht einfach den Teufel genommen haben, die reden am Anfang davon, ja, da gibt's den Violator und dann gibt's einen Clown und dann gibt's Malebogia. Wer ist Malebogia? Achso, das scheint der Teufel zu sein, aber warum nennen die den nicht Teufel? Und
hat jemand Copyright drauf?
Ja, nein, das ist alles in Ordnung, aber da musst du mir eben ein bisschen mehr geben. Dann musst du eben das irgendwie mal versuchen, so ein bisschen zu erklären, wieso, weshalb, warum, dass da alles funktioniert. Und das ist für mich das Hauptproblem.
Ja.
Also am geilsten fand ich ja wirklich auch diesen Anzug. Diese Idee mit dem Anzug fand ich ja äußerst cool. Ne? Ich finde auch, da gab es 2, 3 ziemlich coole Bilder, die sie dann da gemacht haben. So mit diesem langen Umhang und
was ja, der Anzug schaut nicht schlecht so aus. Ja? Also finde ich, den Anzug haben sie gut gemacht. Und der ist ja der, abstruserweise, ich meine mich zu erinnern, dass in viele Making-ofs damals im Fernsehen zu dem Film liefen und da wurde immer angepriesen, wie viel tolle Special Effects zum Einsatz kamen. Das wurde immer rauf und runter zelebriert in diesem Making-of.
Das waren viele Special Effects, also viele waren das tatsächlich. Ja, also, in den 90er Jahre, da ist super viel CGI, wie gut die sind. Gut, darüber kann man sich streiten.
Auch da, der Anzug, der funktioniert bei ihm, aber dann so nach 70 Minuten fällt dem Film ein, fuck, wir haben dem ja gar nicht erklärt, wie das alles funktioniert. Und dann gibt's irgendeinen alten Mann dort.
Oh ja.
Ich weiß jetzt auch nicht, wer das war.
Der Sachsen-Krieger.
Und der muss, der muss ihm dann aber jetzt da nochmal 10 Minuten kurz erklären, wie das denn alles funktioniert, damit wir als Zuschauer dann erfahren, wie es funktioniert. Und das ging mir auch so tierisch auf den Sack. Und es ist schade, weil ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob hier ein Meisterwerk auf uns gewartet hätte oder so. Aber
ach Quatsch,
du hättest doch mit 2, 3 kleinen Stellschrauben hättest du definitiv was Besseres daraus machen können, wenn man sich nur irgendwie damit auseinandergesetzt hätte, ne?
Ja, das ist für mich auch ein ganz klares Regieproblem, weil ich glaube, hättest du einen vernünftigen Regisseur, so der auch mal an 1, 2 Stellen gesagt hat, Jungs, das lösen wir mal ein bisschen anders. Klar, das Drehbuch ist auch scheiße. So, aber du hättest zumindest damit irgendwie einen Film machen können, wo du sagst, ja, das war jetzt nicht gut, aber meine Herren, das kann ich mir für 90 Minuten einmal angucken. Aber selbst das schafft er ja nicht. Das ist, also ich habe mich bei einem 97-Minuten-Film, ich glaube, so lange geht der, zum Tode gelangweilt. Also da war auch nichts, an dem ich mich irgendwie hochziehen konnte. Und das ist wirklich fatal. Also wenn du mit dieser Grundlage nichts hinkriegst, was dann nur ansatzweise so halb funktioniert, da muss man sich echt Fragen stellen. Also das ist, da muss man wirklich jedem, der daran beteiligt war, irgendwie seine Berufsfähigkeit absprechen. Tut mir leid.
Ich bin da voll und ganz auf deiner Seite. Das ist einfach, also selbst diese Actionsequenzen, irgendwann hat er sich dann ja mit Knarren eingedeckt und ich dachte mir, ah, okay, also du hast so einen super Anzug, aber nun gut, dann holst du eben Waffen. Und dann beginnt hier dieser erste Shootout in dem, was war das, Museum oder wo da dieser Empfang gemacht worden ist, ich weiß es nicht.
Ja, dieser Ballsaal, was auch immer das war, ja genau. Mhm.
Und ich fand das so langweilig da drin. Und dann kann er endlich mal ballern, dann geht's eine Minute und dachte ich, ja okay, das war jetzt irgendwie auch nichts. Also vor allem, ganz, ganz wenig davon nur in Erinnerung geblieben.
Ist euch aufgefallen, wenn er tolle Moves macht, Salto vom Treppengeländer runter, schießt er mit seinen Uzzis, während er die Rolle macht. ja, also er zielt nirgendwo hin. Er macht ja in Zeitlupe Rolle vorwärts und schießt aber dabei praktisch an die Decke. Und da stehen stark. Ja gar keine Gegner, aber er schießt.
ja, und er die Rolle macht. Ja, gut. Also, ich sag mal, das ist nicht das Hauptproblem.
ja, aber das waren wieder so Kleinigkeiten. Die waren putzig.
So auch generell, ja. Warum der Teufel jetzt dann unbedingt möchte, dass die Welt sich da jetzt da, warum die Hälfte der Weltbevölkerung ausgelöscht werden muss, okay, da lässt sich dann ja der Bösewicht so ein Zähler da ins Herz reinsetzen. Das wird einfach gelöst, wenn einer sagt so, ja, ich nehme dir den jetzt raus, ich kann das jetzt einfach. Und dann ist dieses Problem auch so gelöst, wo ich mir dachte, okay, weiß jetzt nicht.
Ja, oder warum der Teufel ihm generell so einen Deal anbietet. Ich meine, der ist tot, der ist in der Hölle, du machst, was ich sage. Dann wartet er noch 5 Jahre, warum auch immer, und schickt ihn dann wieder zurück und dann darf der erst noch den Typen töten, der ihn umgebracht hat, damit er dann für den Teufel irgendwie sieht, wo ist denn das Problem, mach das doch gleich. Also ja. Ich weiß nicht, ob es in der Hölle irgendwelche Regeln gibt, an die man sich halten muss oder so Prozedere oder so. Das ist auch ein bisschen verkompliziert, aber naja, egal.
Ja, aber das ist es ja. Dir wird ja diese Welt nicht erklärt, warum das jetzt so laufen muss. Das weiß ja auch keiner. Weil dieser Violator-Clown, der könnte es ja selber machen.
Ja, sowieso. So. Also das ist alles sehr umständlich, was da passiert. Aber gut.
Ich habe fairerweise, der Film war mir so egal. Ich habe darüber nicht nachgedacht. Aber in dem Moment, wo du es gesagt hast, dass dieser ganze Plan ja irgendwie doch ziemlich viel um die Ecke gedacht ist und sehr kompliziert ist, du hast vollkommen recht.
Ja, vor allem for no reason. Also erklär mir doch aus irgendeinem Grund, warum die das jetzt so machen müssen. Aber egal, nö, ist nicht. Das ist einfach so.
Und wenn die ihnen die Kräfte gegeben haben, können die ihnen dann nicht einfach die Kräfte wieder wegnehmen?
Ja, nee, gibt's kein Rückkaufsrecht in der Hölle. Das ist einfach so.
Weil
hat die Quittung nicht aufgehoben.
Die müssen doch jetzt mal davon ausgehen, wenn ich jemandem den Spawn-Anzug gebe, dass der vielleicht auch mal sagt, sorry, nee, habe ich doch keinen Bock drauf. Und ja. Haben die das schon mal probiert? Weil ja offensichtlich gab's ja noch keinen Kampf zwischen der Hölle und dem Himmel. Also haben die jetzt wirklich nur auf ihn gewartet, bis er geboren worden ist, weil er der neue Jesus Christus ist für die Bösen? Oder?
Man weiß es nicht.
Das ist mir jetzt alles, das ist alles irgendwie ein bisschen scheiße.
Ja, so.
Und ich bin mir sehr, sehr sicher, in den Comics wirst du dafür eine Erklärung bekommen.
Ja, denke ich schon. Ich habe nur mal 3 so Hefte gehabt. Das waren irgendwelche Storylines in der Mitte. Also, aber man kann es, glaube ich, gut nachrecherchieren im Internet, wie das ursprünglich ist, diese Spawn-Story. Und die muss auch ziemlich gut sein.
Ja, glaube ich. Und es wundert mich auch eigentlich, warum man jetzt noch nicht auf die Idee kam, sowas dann nochmal zu drehen, weil ich meine, wir hatten, ich glaube ja, jetzt nimmt sie schon wieder ab, aber wir hatten ja die große Hochphase von Comic-Verfilmung, wo die auch alles nochmal rausgeholt haben und irgendwelche Helden aus der 17. Reihe.
Aber vielleicht drückt er an dem 97er Spawn, war ja, glaube ich, auch der Creator von Spawn beteiligt als...
Ja, stimmt, ja.
Ne, auch am, ich glaube auch am Drehbuch und als Produzent. Aber vielleicht hat er sich nach dem Debakel gedacht, er rückt keine Verfilmungsrechte mehr raus oder sowas.
Man kann es doch besser machen. Das könnte doch nur eine Rehabilitation werden. Also von daher, aber gut, muss er selber wissen. Ne? Ich finde, bevor man einen neuen Blade macht, und ich bin jetzt auch nicht der größte Blade-Fan, aber dann doch lieber nochmal einen neuen Spawn, weil da kann man ja nicht mehr viel falsch machen.
Ja,
genau. Also die Welt hat nicht auf den neuen Blade gewartet. Und sorry, auch wenn ich ihn gar nicht so schlimm fand, wie ihn alle machen, aber jetzt ein drittes Reboot von Hellboy hat auch kein Mensch gebraucht. So, dann mach doch einfach Spawnen vernünftig.
Auf keinen Fall gerade Hellboy. Ich finde, der ist mit von Guillermo del Toro perfekt auserzählt. So, das musste nicht sein. Aber auch der dritte war besser. Also der vierte, beziehungsweise jetzt der letzte, war auch immer noch deutlich besser als Spawn.
Ja, natürlich. Ja. Und deswegen, also ich kann es nicht so ganz nachvollziehen, warum diese Figur irgendwie so tot ist. So. Du hast ja viele Comic-Verfilmungen gehabt, die wirklich scheiße waren. Und dann gab es ja immer noch mal irgendwie, ja, lass das noch mal machen. Oder der taucht dann doch noch mal irgendwo auf oder so. Und warum sie sich jetzt bei dem so die Finger schmutzig oder nicht die Finger schmutzig machen wollen? Oder weil sie eventuell sagen, ey, das wird zu viel Budget oder sowas dann kosten dafür, dass du eigentlich einen R-Rated-Film machen musst.
Ja, oder so viel verbrannte Erde, dass das echt so eine Hürde ist, wo alle sagen, so, keine Ahnung. Aber eigentlich, weil die Hürde halt so gering ist, du wirst immer den besten Spawn-Film gemacht haben, egal was du ablieferst.
Moment mal. Ne? Also das klingt jetzt natürlich, der Film ist scheiße und der ist auch jetzt wirklich, der kriegt auch keine guten Kritiken mehr oder sowas. Aber das Ding hat bei 40 Millionen ja immer noch 88 Millionen eingespielt. Und wenn du dann eben noch den Videothekenbetrieb dann dazu nimmst, der war kein Flop. Also zumindest, oder anders. Er war keine Nullnummer. Der Film hat auf jeden Fall Geld gemacht.
Aber der deutet am Ende ja noch so dezent Sequel an. Also lässt sich mindestens eine Tür offen, dass wir sagen, da kommt noch was. Da ist ja nichts mehr gekommen. Gott sei Dank, muss man sagen. Aber also deswegen, da hat man sich vielleicht doch auch noch mehr erwartet.
Das mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Also ich bin mir auch sicher, dass man da auch mit mehr gerechnet hätte, insbesondere weil sie den da eben auf PG-13 noch runterkürzen und sowas. So, die haben auf jeden Fall mit mehr Einnahmen gerechnet. Aber da gab es ja deutlich schlimmere, die sie dann da noch weiter verwurstet haben und sowas. Und ich finde es schade. Also ich würde mir sehr, sehr gerne ein gutes Reboot oder Remake von Spawn wünschen. Also ich glaube, da ist ganz, ganz viel drin in der Geschichte.
Ja, voll. Also einen neuen Spawn-Film nehme ich auch sofort. Ey, wenn man nie kommt, ist auch nicht schlimm, aber wie gesagt, also die Hürde ist so gering, da kannst du locker rüberrücken. Das ist kein Ding.
Ja, das glaube ich nämlich auch. Ja, habt ihr noch irgendwas zu Spawn oder wollen wir einen Sack zumachen?
Ja, bitte.
Mach mal das Tor zur Hölle zu.
Gut formuliert, ja.
Ich fange mal an, also ich fand den Film einfach stinkelangweilig. Die Effekte waren nicht mein Hauptproblem, obwohl die ja immer dafür herangezogen werden, wie scheiße der Film eigentlich ist, aber das war nicht mein Hauptproblem. Ich fand den wirklich komplett langweilig. Jacko, du hast es perfekt zusammengefasst. Auf seine 92 oder 97 Minuten langweilt er ein und ich finde es schade, weil ich glaube, da ist ganz, ganz viel drin. Ich glaube, da kann man was Gutes draus machen, aber du musst diese nervenden Figuren wegmachen. Also Martin Sheen, nervtötend ohne Ende. John Leguizamo als Violator, unguckbar, wirklich, also unguckbar. Und mich hat der Film mehr genervt und gelangweilt, als dass er mich in irgendeiner Art und Weise unterhalten hat. Für die Idee und für so ein paar Sachen bekommt er da gerade noch 3,5 abgesandte Höllenhunde. Aber ganz ehrlich, wenn einer die Blu-ray haben möchte, schreibt mich an, ich gebe meine gerne ab. Die brauche ich nicht mehr. Ich werde den nie wieder gucken. Carlo, was hast du?
Ja, also ich nach wie vor, damals wie heute, finde ich schade, dass das Potenzial nicht genutzt wurde. Der scheitert einfach an seine Darstellung von den Charakteren, von den Figuren. Die Action ist nicht adäquat umgesetzt. Dann die Special Effects sind wirklich unterirdisch. Und einfach sehr, sehr schade, was aus einem wohl guten Comicstoff da zusammengezimmert wurde. Also für mich sind es ja noch vier Spawn-Ketten.
Da hätte man auch was draus machen können. Der war wie der Hellraiser mit seinen Ketten. Das habe ich
ja
ganz vergessen.
Ja. Seine Ketten, ja.
Jacko, was hast du?
Wie gesagt, ich habe den ja knapp 30 Jahren mal auf VHS gesehen und war eigentlich ganz guter Dinge, dass der irgendwie auch noch einen Unterhaltungswert zumindest daraus zieht. Dass der nicht gut wird, wusste ich. Aber das war ja ein Offenbarungseid. Ich fand den, ne, wie schon erwähnt, stinklangweilig. Der sieht furchtbar aus. An diesem Film stimmt eigentlich gar nichts. Und ich finde meine zwei Punkte, die er am Ende kriegt, finde ich sogar noch nett. In Anbetracht der Zeit. Also dem kannst du auch eine 1 geben und das ist völlig legitim. Ich gebe dir eigentlich 2, weil ich immer noch die Idee ganz gut finde, obwohl das eigentlich ja wieder ein Argument gegen ihn ist, weil aus der Idee musst du einfach mehr machen. So, ich sehe aber zumindest, okay, damit könnte man irgendwie was machen und es gibt so einen halben Moment vielleicht, wenn der halt sich da spawnt und wirklich seine Stacheln aus ihm rausfährt. Wenn man die Szene noch ein bisschen besser gemacht hätte, vielleicht ein Pünktchen mehr, aber nee, sorry, das ist absolute Grütze, absolute Zeitverschwendung. Und ja, also ich kann nur hoffen, dass es mal irgendwann eine Neuverfilmung gibt, mit der man ein bisschen mehr anfangen kann. Aber es wäre schade, wenn diese Figur, wenn das wirklich der einzige filmische Versuch damit geblieben wäre, weil das ist ja traurig.
Dann beenden wir diesen Cast und wir haben uns fürs nächste Mal was ganz Besonderes überlegt, denn wir werden uns in den Weltraum verkrümeln. Und haben 2 vierte Teile, die wir aus Horror-Franchises besprechen, die im Weltraum spielen. Und ich freue mich sehr drauf, weil ich kann sagen, ich habe die Filme seit meiner Kindheit nicht mehr gesehen und habe wirklich Freude daran, mir die nochmal zu geben. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen Leuten fürs Zuhören. Lasst gerne ein Like da oder teilt's auch gerne. Schreibt in die Kommentare, wenn euch irgendwas gefallen hat, wenn euch was nicht gefallen hat oder wenn ihr meine Spawn Blu-ray haben möchtet. Und mir bleibt nichts anderes zu sagen als bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf die nächste Aufnahme und dann darf sich Carlo verabschieden und die letzten Worte gebühren dieses Mal dem Jacko. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ja, auch mir war es wieder eine Freude, mit euch über diese beiden Wunderwerke zu sprechen. Bedanke mich fürs Zuhören da draußen und wir hören uns garantiert auch in der nächsten Ausgabe. Bis dahin, ciao, ciao.
Vielen lieben Dank euch beiden. Es war mir eine Freude, mit euch über diese Filme zu sprechen. Das Anschauen, naja, bei Super Mario Bros. War es noch okay, bei Spawn, es war furchtbar. Aber gut, dafür bin ich da, mich auch durch sowas durchzuquälen. Und ich hätte auch eine Spawn Blu-ray abzugeben. Also wenn jemand 2 braucht, eine könnte ja.
Aber zum Sammeln und Tauschen.
Ja, genau. Ich freue mich sehr auf den nächsten Cast, aber eigentlich auch nur, um mit euch drüber zu sprechen, weil ich weiß jetzt schon, ich weiß nicht, ob das viel besser wird, aber es ist zumindest bei dem einen Film sehr, sehr lange her, aber meine Erinnerungen sind nicht gut, aber lasst euch überraschen, was da kommt. Es wird ein Fest. Und von daher, bis dann. Ciao.
So, liebe Leute, das war der Trashcast bei Movie Break. Bei Movie Break. Bei Movie Break. Nächsten